Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.
Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode von Beyond Touch. Heute wieder mit mir, Mike Metzen, Claudius Herz sowie unserem Gast, Professor Dr. Carsten Totz von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo zusammen.
Hallo.
Hi. Carsten, danke, dass du die Zeit nimmst. Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema digitale Kommunikation, Markenführung, Conversational Interfaces und mit vielen angrenzenden Themen. Und du hast dabei ja eben nicht nur theoretisches Fachwissen, das du den Studierenden vermittelst, sondern auch viel Praxiserfahrung. Vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen. Ich finde, dass du ein sehr spannendes Profil hast.
Ja, erstmal hallo Mike, hallo Claudius, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier meinen ersten irgendwie Podcast irgendwie zu machen. Wer bin ich? Carsten Totz, irgendwie 47 Jahre, seit irgendwie 2015 Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Ich habe davor irgendwie 10 Jahre in deutschen Design-Digital-Kommunikationsagenturen gearbeitet, irgendwie für nationale, für internationale irgendwie Kunden. Und davor irgendwie am Institut für Wirtschaftsinformatik der Uni Münster geforscht, auch irgendwie für eine ganze Reihe von Unternehmen Praxisprojekte geleitet, irgendwie sie also irgendwie beraten und dann da irgendwie auch irgendwie promoviert. Und wo bin ich fachlich zu Hause? Ich bin vom Studium her, von der Ausbildung Marketingmensch, Management und Marketing, und bin dann irgendwie durch irgendwie das Thema Wirtschaftsinformatik irgendwie genau an diese Schnittstelle irgendwie zwischen Marke, Marketing, digitalen Technologien, aber auch irgendwie deren Gestaltung geraten. Ja, also wo sich da irgendwie drei Disziplinen irgendwie vereinigen, und ja, da bewege ich mich dann eigentlich irgendwie auch irgendwie seit ungefähr irgendwie 2000, irgendwie 2001.
Spannend. Du kennst ja beide Welten. Du hast sehr viel Praxiserfahrung und Theorie. Und wir haben ja selber auch ständig Berührungspunkte, was deine Schwerpunkte betrifft. Also wenn wir in Unternehmen sind, reden wir ja auch sehr oft genau über diese Themen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es sicherlich eine große Herausforderung ist, auch gerade die sehr praxisrelevanten Inhalte den Studierenden zu vermitteln. Und auch die Inhalte, sage ich mal, auf einem aktuellen wissenschaftlichen Level halten zu können. Da würde mich mal interessieren, wie schaffst du das? Wie machst du das? Ja, wie generierst du die Inhalte und wie vermittelst du das? Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass dort halt eben deine ganze Praxiserfahrung dir zugutekommt und du entsprechend mit der Erfahrung, glaube ich, gut in der Lage bist, das dann entsprechend zu vermitteln.
Gute Frage. Ich glaube, die Herausforderung irgendwie hast du schon recht gut irgendwie umrissen, dass ist halt irgendwie in dem Bereich irgendwie der digitalen Kommunikation, digitaler Technologien, Online-Marketing irgendwie nicht so trivial, da auf der einen Seite irgendwie aktuell zu bleiben, dann auf der anderen Seite irgendwie das irgendwie, was der Arbeitsmarkt in gewisser Weise fordert, irgendwie von Junioren, irgendwie von Young Professionals, das im Studium halt irgendwie zu verankern irgendwie und zu hinterlegen irgendwie von den Kompetenzen. Ich glaube, es ist recht, also man kriegt es irgendwie recht gut irgendwie hin, irgendwie noch zu erkennen, irgendwie, was ist gerade irgendwie angesagt, irgendwie, und in welche Richtung irgendwie muss man irgendwie denken. Ja, da guckt man halt irgendwie auf irgendwie die entsprechenden irgendwie Medien, irgendwie, da guckt man auf die entsprechenden Konferenzen, irgendwie, da redet man mit den Unternehmen, irgendwie, zu denen man irgendwie Kontakt hat, irgendwie, die man vielleicht hier und da auch ein klein bisschen irgendwie berät, und bleibt da schon irgendwie auf dem Laufenden. Die größere Herausforderung irgendwie ist dann halt eher, den Spagat irgendwie hinzubekommen, weil die Studierenden irgendwie, die wir aufnehmen irgendwie in den ersten Semestern, von ihren Vorkenntnissen sehr heterogen sind. Es sind manche irgendwie, denen muss man irgendwie erstmal irgendwie einen Windows Explorer irgendwie oder einen Mac Finder irgendwie erklären, irgendwie wie man eine Datei öffnet. Da kann man sich dann natürlich irgendwie vorstellen, irgendwie das ist irgendwie echt eine Strecke, die man da zurücklegen muss, irgendwie, um die einigermaßen irgendwie auf Spur zu bekommen, irgendwie für die aktuelle Kommunikations- und Marketingwelt. Das gelingt vielleicht mal besser, irgendwie mal irgendwie schlechter.
Okay. Ja. Und du hast ja wirklich, hast ja gesagt, 10 Jahre lang vorher quasi in der Praxis gearbeitet und bist ja dann in die Lehre gegangen. Und Wie hältst du dann den Kontakt zu den Unternehmen? Beziehungsweise, ich meine, deine Zeit ist ja auch begrenzt. Du musst Inhalte vorbereiten. Du bist jetzt seit gut 5 Jahren quasi in der Lehre. Und wie schaffst du es eigentlich dann auch zeitlich, dich dann, sag ich mal, noch mehr mit so praxisnahen Themen zu beschäftigen und auch den Kontakt zu den Unternehmen zu halten? Weil ich denke, dass das schon für dich essentiell ist, um halt die Inhalte, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, entsprechend vermitteln zu können.
Es ist zeitlich anspruchsvoll, da hast du vollkommen recht. Gerade auch, wie du es beschreibst, irgendwie, weil man irgendwie Lehrinhalte recht häufig überarbeiten muss, irgendwie in dem digitalen irgendwie Kontext. Irgendwie man verzweifelt manchmal daran. Das ist aber Fluch und Segen, weil man bleibt irgendwie aktuell. Man wünscht sich aber manchmal, man hätte vielleicht mal Mathe gemacht irgendwie und wird jetzt vielleicht irgendwie Mathe irgendwie unterrichten. Dann könnte ich, glaube ich, irgendwie bis zur Rente irgendwie die gleichen Vorlesungsunterlagen irgendwie verwenden. Ja. Bei mir leider nicht. Ja, irgendwie, aber irgendwie, wie bleibt man irgendwie aktuell? Wie hält man den Kontakt? Man hat natürlich irgendwie hier und da irgendwie Kontakte irgendwie noch irgendwie aus der alten Zeit, irgendwie aber irgendwie durch Gastvorträge, durch soziales Netzwerken kommt man immer wieder irgendwie auch irgendwie an neue Kontakte. Man trägt mal irgendwie auf Konferenzen vor, man wird mal irgendwie eingeladen, irgendwie um vielleicht kleine irgendwie Statement-Vorträge irgendwie zu halten. Und da tauscht man sich dann aus. Es ist häufig irgendwie sehr informell. Das ist keine große Sache. Klar, hier und da irgendwie hat man irgendwie auch irgendwie Beratungsmandate, wo man dann mal irgendwie intensiver mit Unternehmen irgendwie sprechen kann. Aber irgendwie viel passiert halt einfach irgendwie auf einer informellen Ebene, irgendwie, was man dann halt irgendwie ergänzt, irgendwie um irgendwie das, was man irgendwie in der akademischen Literatur liest, irgendwie das, was man irgendwie in der Praktikaliteratur liest. Und so formt sich dann hoffentlich irgendwie ein einigermaßen vernünftiges, realistisches Bild von dem, worum es da aktuell geht.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Ich vermute einfach mal, dass es jetzt zu deinen Themen jetzt nicht sonderlich viele wissenschaftliche Paper gibt oder zumindest weniger als in anderen klassischen Bereichen. Wie tauschst du dich denn eigentlich mit Kollegen und Kolleginnen aus, wenn es halt darum geht, dass du neue Inhalte produzierst für die Studierenden? Hast du da überhaupt genügend Kollegen und Kolleginnen, mit denen du dich austauschen kannst? Oder bist du da eher so eine Art One-Man-Show und musst dich da durchkämpfen und machst das quasi als alleine?
Ja, ein bisschen kritische Frage. Von dem. Ein Großteil ist man wirklich irgendwie eine One-Man-Show. Also wir sind irgendwie als Hochschulprofessoren spezialisiert auf irgendwie unser irgendwie Fachgebiet, irgendwie auf unsere Professur. Und wir haben jetzt nicht, wie an einer Universität zum Beispiel, einen ganzen Mitarbeiterstab, wo man sich dann vielleicht irgendwie mit wissenschaftlichen Mitarbeitern leichter irgendwie unterhalten könnte, irgendwie zu irgendwie dem Themenkomplex, irgendwie den man irgendwie vertritt. Klar hat man irgendwie Kollegen, irgendwie mit denen man irgendwie auch spricht, irgendwie zu empirischen Verfahren, irgendwie, wie man da irgendwie rangehen kann. Und man spricht natürlich irgendwie auch über irgendwie aktuelle Themen, irgendwie, ob das jetzt irgendwie Voice ist, ob das KI ist, irgendwie, ob das Chatbots sind, irgendwie, ob das irgendwie Influencer-Marketing ist. Das sind natürlich irgendwie aktuelle irgendwie Themen, irgendwie, über die man dann irgendwie reflektiert gemeinsam, irgendwie überhaupt keine Frage. Aber da ist jetzt kein Kollege, irgendwie, dem ich meine Folien vorher zeige, irgendwie um mal checken zu lassen, ob das alles irgendwie so okay ist, irgendwie, was man dann da drauf packt. Man hat in anderen Fachbereichen, bei mir zum Beispiel, irgendwie Kollegen, irgendwie, die sich auch mit UX und solchen Themen irgendwie befassen. In der Mensa, wo sie dann noch offen war, irgendwie im letzten Jahr, irgendwie spricht man natürlich dann irgendwie hier und da mal irgendwie darüber, irgendwie, was es da Aktuelles gibt, irgendwie an Messverfahren irgendwie und dergleichen. Kommt schon vor, irgendwie, aber das ist jetzt kein täglich Brot. Ja, das ist eher leider irgendwie die Ausnahme.
Und da jetzt mal reintauchen. Du hast jetzt die Spezialisierung im Fokus Customer Experience. Wie siehst du da die Entwicklung oder die Entwicklung der letzten Jahre? Gibt es da so besondere Einschläge, die das ganze Thema nach vorne gebracht haben?
Ja, ich muss vorwegschicken, ich schaue da natürlich eher aus einer akademischen Brille drauf. Das kommt irgendwie aus dem Fachgebiet, irgendwie aus dem man dann tätig ist, aus einer Profession. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Accenture- oder McKinsey-Berater, irgendwie, der das irgendwie nach vorne bringt. Welche Entwicklung nehme ich da wahr? Ja, es ist ein Thema irgendwie, was so in den letzten, sag mal, 5 bis 10 Jahren so richtig populär geworden ist. Also an sich ist der Begriff nicht neu irgendwie. Der taucht schon in den 60ern, 70er Jahren irgendwie auf, in anderen Kontexten irgendwie, aber es ist jetzt keine Erfindung gerade irgendwie aus den letzten Jahren. Mein Eindruck irgendwie ist irgendwie, dass wir im Kontext der Digitalisierung uns Themen angenommen haben, wie zum Beispiel UX, digitale Produkte, irgendwie Webseiten, irgendwie all das ganze Thema kam auf irgendwie und hat dann ein Stück weit irgendwie auch irgendwie das CX-Thema so ein bisschen irgendwie in der Bugwelle irgendwie mit irgendwie in die Marketingabteilungen der Unternehmen geschwemmt. Man erkennt das so ein bisschen irgendwie an der Anzahl akademischer Publikationen. Ja, also das ist vielleicht im Gegensatz irgendwie zu den monetären Sachen, irgendwie zu denen ich irgendwie kaum was irgendwie sagen kann. Irgendwie da sagen mir diese ganzen Milliardenzahlen irgendwie auch nichts. 10 Milliarden, 15 Milliarden heute, 20, 25 Milliarden in 5 Jahren. Weiß ich auch nie, irgendwie was rechnen die da irgendwie rein. Das ist für mich irgendwie häufig irgendwie PR irgendwie oder irgendwie Marketingmaterial, was da publiziert wird. Anhand der Publikationen irgendwie sieht man irgendwie, dass wir da seit irgendwie knapp 10 Jahren jährliche Wachstumsraten von 18-20% haben. War so ein Thema, was relevant scheint, irgendwie sehr relevant irgendwie scheint irgendwie und nach wie vor Fragen stellt, irgendwie die aus dem akademischen Umfeld irgendwie bearbeitet werden. Diese 18-20% interessanterweise an Wachstum, irgendwie, die man irgendwie da sieht, irgendwie, das sind irgendwie auch die Wachstumsraten, irgendwie, die dann irgendwie in dieser monetären Betrachtung irgendwie immer aufgeführt werden. Also wir haben da ein Wachstumsfeld, irgendwie, das kann man sagen. Wie lange das noch irgendwie anhält, weil wir erleben natürlich irgendwie, dass irgendwie Themen so Hype-Cyclen irgendwie unterlegen, die wachsen. Die steigen und irgendwann nimmt das Wachstum dann irgendwie auch ab irgendwie und die sind irgendwie da und bleiben konstant relevant. Ja, wo wir da gerade stehen, keine Ahnung, noch wächst die Bedeutung.
Und wenn wir jetzt mal draufschauen, so auch irgendwie von oben oder akademisch, was würdest du sagen, was umfasst Custom Experience da an sich alles oder auch aus deinen Augen?
Für mich irgendwie, und da liege ich irgendwie auf der Linie irgendwie der akademischen Welt, umfasst das irgendwie erstmal alles irgendwie, was wir so als Reaktionen oder Reaktionen der Kunden irgendwie auf alle irgendwie direkten und indirekten irgendwie Interaktionen mit einem Unternehmen beziehen können. Oder anders ausgedrückt, irgendwie immer dann irgendwie, wenn ein Mensch, ein Kunde an einem irgendwie Touchpoint mit einem Unternehmen direkt oder indirekt irgendwie interagiert, kommt es irgendwie zu Reaktionen, ob das kognitiv, emotional ist, irgendwie sozial. Und das wird irgendwie als Customer Experience verstanden. Und das verstehe ich auch darunter.
Und das fließt ja dann also diese stetig wachsende Kundenzentrierung und das klickt halt auf den Kunden. Wo ist der Kunde? Was macht der Kunde? Und wie bringe ich eben die beste Experience?
Ja, genau. Und also du sagst Kundenzentrierung irgendwie, wenn man sich irgendwie anschaut, irgendwie wie ist so die Popularität von Themen wie Customer Centricity irgendwie in der akademischen Literatur, dann wächst das parallel irgendwie zu CX. Also das sind, sieht man irgendwie, dass irgendwie beide irgendwie Stränge gleichzeitig irgendwie ansteigen. UX irgendwie ist so ein bisschen irgendwie vorgelagert. Ja, das ist dann irgendwie der andere Bereich, vielleicht insgesamt irgendwie der kleinere Bereich irgendwie zu CX. Kann man lange darüber irgendwie philosophieren. Ne? Aber irgendwie, das spielt mit Sicherheit irgendwie da rein. So. Aber es verändert halt irgendwie auch die Sichtweise auf Sachen irgendwie in Unternehmen. Ne? Weil diese Experience-Komponente irgendwie, also ganz bewusst irgendwie auch irgendwie die Erfahrung, die Wahrnehmung, das irgendwie Erlebnis im Moment irgendwie, aber auch irgendwie über den Zeitablauf, irgendwie, also das Sammeln von Erfahrungen, das irgendwie in den Vordergrund zu stellen von Unternehmenstätigkeiten, das ist relativ neu und scheint irgendwie viele Sachen irgendwie auch abzulösen.
Aber da stellt sich ja die Frage, wie viele Unternehmen sind da auf dem Gebiet dann am Ende auch wirklich tätig? Also jetzt mal abseits von Visual Merchandising und Landingpage-Optimierung, was dann sicherlich irgendwie das auf den eingekauften Traffic einzahlt oder eben Customer Support Optionen, die ich dann stelle, wenn ich einen Chatbot einbinde. Aber so viele Unternehmen dürften doch da gar nicht den großen Fokus drauf haben aktuell. Oder nimmst du das anders wahr?
Hm. Ich fange mal irgendwie anders an. Ich glaube irgendwie, dass Customer Experience Management irgendwie ein Thema für jedes irgendwie Unternehmen sein sollte.
Ja, total.
Weil das ist erstmal da, Punkt. Ja, ich kann das nicht irgendwie wegdefinieren. Also ob ich das in meine PowerPoint-Präsentation oder in mein Mission Statement oder in meine Marketingziele schreibe irgendwie oder nicht, spielt irgendwie überhaupt keine Rolle. Die Kunden irgendwie haben irgendwie eine Erfahrung irgendwie mit dem Unternehmen, an den Touchpoints, irgendwie mit den Interaktionen. Und die Entscheidung, die ich habe als Unternehmen, die mir bleibt, ist, möchte ich das gestalten? Und wenn ja, irgendwie wie möchte ich das gestalten? Oder so ein bisschen wie im Wetter, ne? Kann ich auch lange drüber irgendwie diskutieren, irgendwie, ob Wetter gut oder schlecht ist, irgendwie hilft nichts. Also Wetter ist halt einfach da. Genauso sehe ich das irgendwie auch irgendwie bei CX. Was ich natürlich irgendwie wahrnehme, ist irgendwie, dass das Bewusstsein da irgendwie unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Ich hätte gedacht irgendwie, dass irgendwie Unternehmen irgendwie schneller erkennen, irgendwie, welche Bedeutung irgendwie dahinter ist. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Untersuchungen irgendwie, die so etwas wie eine Designqualität messen. Und Designqualität irgendwie von irgendwie Produkten, irgendwie von irgendwie Prozessen eines Unternehmens haben häufig irgendwie etwas irgendwie auch mit irgendwie Customer Experience irgendwie zu tun. Und alle Studien irgendwie, die ich kenne, irgendwie stellen irgendwie fest, irgendwie, dass diese sehr designorientierten irgendwie Unternehmen, klar, ja, irgendwie immer Apple dabei und sowas, Google irgendwie auch, dass die halt irgendwie alle anderen irgendwie Unternehmen ganz krass irgendwie outperformen, auch in finanziellen irgendwie Dimensionen. Also da gibt es genügend irgendwie Indizien, dass eine entsprechende Orientierung wertvoll ist oder wertschöpfend für ein Unternehmen ist. Warum reagiert man nicht darauf? Oder warum reagiert man in Deutschland vielleicht noch sehr verhalten darauf? Ich glaube, das ist halt auch einfach nicht so leicht, das irgendwie umzusetzen. Weil ich muss da halt neue Verantwortungen schaffen. Ich muss irgendwie crossfunktionale Teams bilden. Ich muss Prozesse neu gestalten. Ich glaube halt, irgendwie CX ist halt nicht nur irgendwie eine bessere Landingpage, irgendwie Conversion. Das ist das allerkleinste Problem. Das ist für mich auch irgendwie eher eine Denke, die noch sehr aus dem alten, push-orientierten Marketing-Denken kommt. Ich muss irgendwie zuhören, ich muss verstehen, irgendwie was will der Kunde irgendwie überhaupt. Ich muss mir Gedanken machen, irgendwie welches irgendwie Erlebnis, welche Erfahrungen, irgendwie in welchen Kontexten, irgendwie an den Kontaktpunkten möchte ich vermitteln, irgendwie und wie kann ich irgendwie das, was ich irgendwie gestalten kann, ich kann ja nicht alles gestalten, wie kann ich das gestalten, irgendwie damit ich möglichst nahe daran komme. Ich vermute, das braucht halt einfach irgendwie Zeit, bis irgendwie Unternehmen das genau verstanden haben.
Genau. Ich finde, du hast das super umschrieben. Auch dieses Cross-Funktionale. Und wenn ich halt auch überlege, was man als, wenn man dafür verantwortlich ist für das Thema, braucht man halt echt viele verschiedene Skills. Und ich glaube, das ist auch so das Problem. Wenn du halt einerseits auch die Strategie des Unternehmens damit ja sehr stark beeinflusst, auch so die Unternehmenskommunikation und dann halt eben diese Teams vereinbaren und stell dir das jetzt mal in einer Konzernstruktur vor. Da glaube ich halt schon, dass das ein sehr großes Thema ist und dass es halt eben auch sehr schwierig ist, da entsprechend auch Leute dann zu finden, die sich darum kümmern. Weil mein Eindruck ist, dass in vielen Unternehmen, dass da keiner wirklich für dieses Thema verantwortlich ist, sondern halt eher dann für so einzelne Unterthemen wie jetzt irgendwie UX. Ja, es gibt etliche UX-Leute, die sich nur um das Thema kümmern, aber es gibt irgendwie selten, sage ich mal, so eine richtige Customer Experience-Abteilung, die dann von einer dedizierten Person geleitet wird. Das ist so meine Erfahrung, was ich habe. Ja, also ich habe jetzt auch selten während meiner Laufbahn irgendwie konkret über das Thema Customer Experience gesprochen, sondern eher halt immer mit den einzelnen Fachleuten. Das beschreibt das eigentlich, was du eben gesagt hast, sehr, sehr schön, was da halt eben auch die Herausforderungen sind. Das würde ich glatt so unterschreiben.
Die Frage ist irgendwie, ob wir entsprechende Leute brauchen oder Abteilungen. Weil ein Stück weit ist das natürlich schon eine Philosophie eines Unternehmens, irgendwie wie ich irgendwie mit irgendwie Kunden, vielleicht auch irgendwie intern mit Mitarbeitern irgendwie umgehe. Also was es halt schon gibt, irgendwie, das kann man ja irgendwie ablesen, es gibt entsprechende Rollen. Auf einmal gibt es sowas wie ein irgendwie CXO, ein Chief Experience Officer in Unternehmen. Oder es gibt irgendwie ein CCO, irgendwie ein Chief Customer Officer. Irgendwie, da merkt man halt schon, das geht in so eine Richtung. Die Frage irgendwie, wo ist das, welche Unternehmen sind das, welche Verantwortungen irgendwie haben die? Ich glaube, irgendwie abseits irgendwie der Jobtitel ist irgendwie dieses Thema Unternehmenskultur. Welches Bewusstsein habe ich dafür? Für mich noch irgendwie entscheidender, irgendwie, als ob einer dafür die Verantwortung hat.
Ja, und das Bewusstsein muss ich halt bilden. Wenn man die Vergangenheit schaut, gerade gibt es auch so diese Redewendung Servicewüste Deutschland oder auch das ganze Thema Branding ist ja jetzt nicht so große Markenbau und das, was sich in Deutschland irgendwie in der Vergangenheit groß herausgebildet hat, ist ja schon eher Performance getrieben und kauf ein Produkt und dann geh weiter und das muss ich halt wandeln. Und das ist natürlich auch Amazon das große Vorbild, wo irgendwie immer Tag 1 ist und sich alles um den Kunden dreht und es dem Kunden halt.
Ja. Wenn ich ein Unternehmen bin, was recht jung ist oder was generell irgendwie aus einer Tech-Branche kommt und stark gewachsen ist, irgendwie, da sind irgendwie die Strukturen weniger verkrustet und weniger stark als vielleicht in anderen irgendwie Unternehmen. Ich glaube, eine N26 irgendwie wird nicht das Problem haben, irgendwie was irgendwie eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank hat, irgendwie, wenn es irgendwie um solche Aspekte geht. Ich glaube, da ist halt einfach irgendwie viel gewachsen. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar irgendwie und okay. Irgendwie. Und das braucht Bewusstsein und das braucht auch Kraft, sowas zu verändern. Und das braucht auch Budget. Ja. Also ich habe ein so ein schönes Beispiel, ein Erlebnis, irgendwie, das lief für mich damals noch gar nicht irgendwie unter irgendwie CX. Das macht aber irgendwie deutlich, irgendwie, wo die Probleme da häufig sind. Und zwar waren wir da irgendwie in einer Agentur beim Kunden unterwegs und es ging irgendwie darum, dass man irgendwie Kontaktpunkte irgendwie analysiert, irgendwie um halt irgendwie die gewünschte Markenidentität, irgendwie, also wie möchte ich denn irgendwie auch wahrgenommen werden, irgendwie mit welcher Persönlichkeit, ein Klassiker irgendwie im Branding-Bereich, wie kriegt man das rüber irgendwie an Kontaktpunkten? Und irgendwann waren wir beim Thema Rechnungen. Ja, das hat man jetzt gar nicht vielleicht irgendwie mit irgendwie CX irgendwie und Branding irgendwie im Kopf, irgendwie, aber Rechnungen kommen nun mal regelmäßig, ob man sie will irgendwie oder nicht. Ein recht profaner Kontaktpunkt. Aber irgendwie erstellt einen regelmäßigen Kontakt irgendwie her irgendwie zum Kunden. Da lag es irgendwie auf der Hand, irgendwie, dass man sich dieses Thema mal irgendwie annimmt und sagt, okay, irgendwie, wie redet denn irgendwie das Unternehmen oder die Marke mit seinen Kunden, ihr da die Informationen irgendwie zum Thema irgendwie Geld, Transaktionswert irgendwie bekommen, auf einer Rechnung irgendwie mit ihnen. Und gab Überlegungen irgendwie, ja, das kann man irgendwie besser machen, das können, glaube ich, die allermeisten Unternehmen irgendwie besser machen, man kann das ästhetisch schöner machen. Man kann aber auch die Tonalität, also die sprachliche Qualität verbessern, eine freundliche Sprache irgendwie anwenden. Aber alles super. Wir hatten irgendwie tolle Beispiele, irgendwie auch aus dem Netzwerk. Irgendwie, da gab es 30% Papier- und Porto-Einsparung irgendwie hier bei dem einen Unternehmen, irgendwie bei dem anderen. Irgendwie hat man Platz geschaffen, konnte das für Werbebotschaften nutzen. Alles super. Ja, quasi irgendwie auch schon irgendwie das Daumen hoch oder den Daumen hoch vom Kunden. Und dann stellt sich irgendwie heraus, irgendwie, dass diese Rechnungen irgendwie aus einem älteren SAP heraus generiert wurden. Und das macht, also das ließ überhaupt irgendwie eine, sag mal, ästhetisch wertvolle Umgestaltung gar nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und nur eine kleinere irgendwie Umgestaltung, ja, dass man mal irgendwie die Zeilenbreite irgendwie nicht irgendwie von irgendwie linken Rand irgendwie bis rechten Rand irgendwie laufen lässt irgendwie und solche Sachen, hätte irgendwie 200.000 Euro gekostet. Weil hätte die IT-Beratung irgendwie umprogrammieren müssen. Ja, das sind halt Größenordnungen, irgendwie, die müssen irgendwie budgetiert werden, irgendwie in jedem irgendwie Unternehmen. Das kann ich nicht mal eben so irgendwie entscheiden. Was ist die Konsequenz? Ja, man macht dann halt irgendwie doch nicht. Irgendwie und hofft, dass irgendeiner im Unternehmen daran denkt, wenn das nächste SAP-Update irgendwie ansteht, oder hat auch jemand mal eine gute irgendwie Idee gehabt. So, und jetzt wissen wir natürlich, wer ist für das eine, wer ist für das andere verantwortlich. Ich glaube, der hinterher irgendwie das nächste SAP irgendwie Update irgendwie mit irgendwie Accenture oder sonst wem irgendwie freizeichnet, der wird andere Sorgen haben, irgendwie als sich irgendwie an diesen kleinen irgendwie CX irgendwie Aspekt irgendwie zum Thema Rechnungsgestaltung zu erinnern. Und da merkte ich dann halt so irgendwie, dass viele Fallstricke lauern, einfach gerade irgendwie in diesem Abteilungs irgendwie übergreifenden irgendwie in dem Zusammenspiel irgendwie zwischen technischen Systemen, organisationalen irgendwie Verantwortungen, irgendwie Budgets. Was möchte das Marketing? Was möchte der Vertrieb? Und ja, das muss man irgendwie ausbalancieren. Ich glaube, das ist irgendwie für kein Unternehmen trivial.
Ja. Am Ende steht man da und denkt sich, so nah und doch so fern.
Ja, ne? Also das ist eigentlich wenn wir vorhin bei der Lehre waren, ja, wir gestalten eine Rechnung um. Irgendwie, ja, das ist eine Petitesse. Da hat irgendwie auch keiner, da interessiert sich kein Studierender für, da interessiert sich irgendwie auch keiner im Unternehmen für. Ja, der eine kommt und sagt, ich habe eine neue Kampagne gemacht. Irgendwie der nächste sagt, ich habe ein neues CRM eingeführt. Der dritte sagt, irgendwie, ich habe einen tollen neuen Messestand. Irgendwie der vierte kommt und sagt, ja, ich habe die Rechnung schöner gestaltet. So. Auch wenn das vielleicht irgendwie ein super zentraler Kontaktpunkt sein mag. Ja, aber hat kein Standing.
Ja, also ich finde, das ist ein super Beispiel jetzt mit den Rechnungen und auch ein schönes Stichwort Kontaktpunkte. Du beschäftigst dich ja auch viel mit, sag ich mal, unterschiedlichen digitalen Kontaktpunkten und um vielleicht jetzt gleich nochmal auch thematisch zum Thema Voice auch zu kommen, vielleicht vorab auch so, dass das Thema Chatbots, dass wir darüber nochmal sprechen, weil das ja auch durchaus ein Fokusbereich von dir ist und du da auch schon viele Projekte umgesetzt hast. Wie siehst du das Thema Chatbots aktuell? Das tangiert unser Geschäft ja tatsächlich auch, wenn wir so an das Thema Voice denken, dass das eigentlich auch so eine nächste Weiterentwicklung sein könnte, auch Chatbots via Voice zu steuern als Beispiel. Aber wir sehen halt gerade am Markt, es gibt ultra viele Anbieter, die Chatbots entwickeln. Und wir sehen da durchaus auch noch einen sehr großen Need bei den Unternehmen. Und das kann man ja durchaus effizient gestalten. Und ja, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, Carsten, dass du dich schon vor einigen Jahren mit der Thematik auseinandergesetzt hast. Und du hast ja auch schon gesagt, dass das vor 3 Jahren so ein Peak war und dass das vielleicht so ein bisschen abgenommen hat. Wie siehst du das generell, das Thema?
Das ist ein Eindruck, irgendwie, dass man einen großen irgendwie Hype hatte. Alle stürzten sich da drauf. Und dass das jetzt ein klein wenig abebbt. Es gibt nach wie vor irgendwie also du sagst, es gibt ganz viele irgendwie Angebote, irgendwie ganz viele Anbieter, irgendwie, die etwas irgendwie anbieten. Ich nehme es aus der akademischen Sicht wahr, irgendwie, da kommt natürlich irgendwie auch irgendwie Artikel nach Artikel nach Artikel, irgendwie Buch nach Buch nach Buch irgendwie zu dem Thema. Das bleibt irgendwie relevant. Aber die Magie, die Faszination, die man vielleicht vor irgendwie 2-3 Jahren noch so ursprünglich verspürt hat, irgendwie die ist ein bisschen irgendwie abgeebbt. Was ich irgendwie für richtig und gut irgendwie halte, dass man auch irgendwie realistisch irgendwie auf irgendwie diese Technologien schaut und nicht alles glaubt irgendwie, was da irgendwie in den PR und Marketing und Vertriebstexten irgendwie gedichtet wird. Meine Erfahrung irgendwie zu dem Thema ist nämlich irgendwie, dass irgendwie Chatbots zum einen leichter zu irgendwie erstellen sind, irgendwie als man denkt, irgendwie auf der anderen Seite irgendwie aber wiederum irgendwie auch schwieriger irgendwie als man denkt. Also als ich damit angefangen habe, 2017 irgendwie auch mit Studierenden mal im kleinen Projekt irgendwie im Studiengang damit zu experimentieren, also eine Art irgendwie Chatbot irgendwie zu entwickeln, irgendwie der irgendwie hilft irgendwie bei einer Studienorganisation. So auch mit dem Gedanken heraus, irgendwie auf die Webseite gucken die Studierenden nicht mehr, sondern wenn sie irgendwie eine Frage haben, irgendwie dann mailen sie irgendwie uns an, irgendwie das irgendwie schafft irgendwie Arbeitslast für die Professoren, die sie irgendwie auch für andere Sachen verwenden könnten. Warum, wenn doch irgendwie WhatsApp irgendwie und irgendwie die Messenger irgendwie das große Thema sind, irgendwie schafft man nicht irgendwie einen Chatbot irgendwie in dem Fall, irgendwie der bei solchen Fragen zeitnah rund um die Uhr irgendwie auch antworten kann. Ja, und dann haben wir uns dann halt irgendwie daran gesetzt irgendwie und das irgendwie konzipiert irgendwie und auch mal gebastelt irgendwie mit so einem Baukastensystem. Und ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Baukastensystemen oder ja, besser gesagt Entwicklungsumgebungen, die sehr visuell irgendwie arbeiten irgendwie und die ganze Komplexität irgendwie mit dem Code, irgendwie mit der Vernetzung irgendwie verbergen. Und der technisch, nicht irgendwie doofe Mensch irgendwie, aber grundsätzlich erstmal irgendwie Laie, kommt damit schon irgendwie relativ weit. Das fand ich irgendwie sehr irgendwie überraschend. Schwieriger war es aber irgendwie, weil irgendwie alle, mit denen ich bislang gesprochen habe, irgendwie die Strukturierung, irgendwie die Gestaltung irgendwie dieser Konversation zwischen Bot irgendwie und System und den Nutzern auf der anderen Seite alles andere als trivial irgendwie empfunden habe. Also was frage ich dem Bot irgendwie, wie frage ich, welche Optionen biete ich an, welche Vorschläge mache ich? Weil die Story irgendwie, da ist eine AI hinter, ja, und der ist quasi out of the box irgendwie fertig irgendwie und der beantwortet dann irgendwie alle Fragen irgendwie, die ihm gestellt werden. Das stimmt ja nicht, ja. Ich habe noch keinen Bot irgendwie gesehen, irgendwie, der das irgendwie so kann. Ja. Je spezifischer, je spezieller die auf irgendwie eine Aufgabe ausgerichtet sind, desto zufriedener ist man irgendwie in der Regel damit.
Das ist auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen so mein Eindruck. Also ich nehme Chatbots selten als richtige digitale Assistenten wahr, die dir halt wirklich auch eine, als Beispiel eine Kaufentscheidung abnehmen. Sondern, ich meine, Klassiker ist ja, dass ein Chatbot eigentlich dafür da ist, der im Prinzip ja einfach nur, wenn du halt, sag ich mal, einen guten FAQ-Bereich hast und ja, du zu faul bist, dir das durchzulesen, dass dir der Chatbot zum Beispiel dann hilft, die richtige Antwort zu erhalten auf jetzt irgendwie ein Thema zum Vertrag oder zu so ganz generischen Informationen, die du auf der Seite findest. Und ich glaube halt auch, dass das so die erste Stufe ist, wenn man so an Chatbot denkt. Und das hängt ja auch immer dann davon ab, wie gut sind die Daten auf der Seite strukturiert. Ne? Wenn du halt irgendwie eine Seite hast mit ganz wenig Inhalten, dann brauchst du, glaube ich, erst gar nicht anfangen, über einen Chatbot nachzudenken, sondern ich glaube, die Basis müsste schon halt irgendwie guter Content sein. Und in der Regel sind das halt auch bei großen Konzernen so die FAQ-Bereiche meiner Meinung nach oder generell die Kundenbereiche, wo man halt mit anfängt. Und das ist so also mein Eindruck, dass wir da irgendwie immer noch stehen und dass es selten Anbieter oder Unternehmen schaffen, Chatbots zu kreieren, die einerseits so auch das Thema Customer Experience mit berücksichtigen. Da gibt es auch durchaus verschiedene Sachen, die man machen kann, dass man auch das Gefühl hat, das ist einfach nicht nur ein Bot, sondern irgendwie eine Person, ja. Und dann halt auch, ja, wie weit geht dann eigentlich auch so die Beratung? Und ich glaube, dass da noch durchaus Potenzial steckt und dass da noch vieles besser werden kann.
Ja, also definitiv. Ich sehe halt auch Chatbots irgendwie vor allen Dingen erst irgendwie immer irgendwie an so relativ standardisierten Themen. FAQs irgendwie oder irgendwie vielleicht irgendwie auch irgendwie der Einstieg irgendwie in Fragen irgendwie zu meinen Bestellungen, zu Bestellhistorien, irgendwie zu Lieferstati. Und je mehr oder je besser meine Daten strukturiert irgendwie vorliegen, irgendwie desto irgendwie besser irgendwie werde ich halt irgendwie auch irgendwie mein Chatbot irgendwie damit irgendwie bestücken können. Wenn ich selbst erstmal irgendwie überlegen muss, oh, wo sind denn die Daten irgendwie und wie muss ich die hinterher irgendwie für irgendwie eine Frage-Antwort-Konversation aufbereiten, desto mehr Aufwand irgendwie werde ich irgendwie haben, irgendwie das irgendwie umzusetzen. Und dann stellt sich auch irgendwie immer die Frage, irgendwie ab wann rechnet sich das? Ja? Also ich kenne Chatbots irgendwie ein fantastisches irgendwie Instrument, gerade irgendwie aus Aspekten irgendwie der irgendwie Skalierung. Wenn ich irgendwie eine Hotline irgendwie entlasten kann, irgendwie oder ein Customer Interaction Center irgendwie, ja, genau da kommen die irgendwie ins Spiel. Aber wenn ich da kaum Anrufe habe, irgendwie, wenn ich irgendwie auf meinen FAQs irgendwie kaum Traffic irgendwie habe, irgendwie im Unternehmen, kann ich ja alles irgendwie messen. Ist ja keine Rocket Science.
Ja.
Dann brauche ich mir keine Gedanken irgendwie über ein Chatbot machen irgendwie, weil da muss ich irgendwie auch erstmal ein ordentliches irgendwie Budget irgendwie in die Hand nehmen, um dann da etwas irgendwie an den Start zu bekommen.
Da geht die Erwartungsbilder sicherlich auseinander. Also wenn man drauf schaut und sich dann vorstellt, da ist ein Chatbot, der mein Anliegen versteht, meine Daten vorliegen hat, mich vielleicht noch mir noch mit kuratierten Kaufempfehlungen unterstützt, ist das halt die eine Sicht. Die andere ist dann, dass der mit wenig Leidensdruck und wenig Leidenschaft da implementiert wurde und ja, vielleicht als Weiche agiert, mir einen Link in den FAQ-Bereich gibt oder mich an eine Hotline weiter verweist. Und der Spagat geht dann eben auseinander. Und das, glaube ich, die Experience, die man aktuell wahrnimmt oder die ich wahrnehme.
Also ich vermute, dass Unternehmen momentan auch noch stark damit experimentieren. Finde ich auch okay. Das eine auszuprobieren, das andere auszuprobieren. Ich bin skeptisch irgendwie, wenn es irgendwie um so Implementierungen geht, irgendwie, die man am Anfang irgendwie immer gelesen oder wahrgenommen hat, irgendwie von KLM oder Lufthansa, wo man so Flugbuchungsprozesse irgendwie komplett und ausschließlich irgendwie über irgendwie ein Chatbot irgendwie hat. Da einfach ein Fragezeichen irgendwie, weil das irgendwie für mich irgendwie momentan noch nicht in Frage kommen würde, irgendwie persönlich. Ja, jetzt im Flug irgendwie nach irgendwie LA einfach mal irgendwie über irgendwie einen Chatbot irgendwie einen Dialog irgendwie zu buchen, wäre für mich noch irgendwie ungewohnt. So, und das ja, aber vielleicht muss man erstmal irgendwie probieren, um zu gucken, irgendwie, wie reagieren die Kunden da drauf. Weil, ja, also so ein iPhone konnten wir uns vorher auch nicht vorstellen, ne, was das eigentlich irgendwie ist. Irgendwie. Und dann fanden wir es doch gut irgendwie nach einer gewissen Zeit. Das haben wir vielleicht irgendwie hier auch.
natürlich zwei Themen. Das eine ist, ob das jetzt so ein Vertrauensthema bei dir ist, warum du jetzt einen Flug nicht über ein Chatbot buchen würdest. Und die andere Seite ist natürlich, wenn du es einmal vollzogen hast über ein Chatbot und gesehen hast, das geht ja viel einfacher und bequemer und schneller, dann würdest du jetzt ja nicht wieder zurück wollen und sagen, jetzt möchte ich wieder durch den Funnel und die Eingabemaske und die acht Steps in der Lufthansa-App. Was im Endeffekt dann ein bisschen den Druck verdeutlichen soll, dass im Grunde sind wir jetzt in unserer experimentellen Welt, wo, glaube ich, wie du auch sagst, so probiert wird und vielleicht auch noch nicht überall mit der nötigen Leidenschaft, die dann auch relevante Ergebnisse erzeugt. Aber die Unternehmen müssen sich natürlich dahingehend vorbereiten, dass die Daten, was du ja auch angesprochen hast, ihre Daten in den Griff kriegen und diese Modelle entwickeln, weil wenn der Damm einmal bricht und das dann das neue Normal ist, dann geraten Unternehmen, die das nicht anbieten, natürlich relativ schnell ins Hintertreffen.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch jetzt die Phase, sich dem zu stellen. Und Wissen aufzubauen im Unternehmen, Kompetenzen aufzubauen, auch erste Erfahrungen irgendwie zu machen. Wie lange dauert so ein Projekt irgendwie? Was bedeutet das irgendwie? Welche Schnittstellen, welche APIs irgendwie brauche ich? Weil wenn du sagst, das Lufthansa, also machen wir uns irgendwie nichts vor irgendwie. Das Ding muss halt irgendwie an das komplette irgendwie Buchungssystem irgendwie angeschlossen sein. Bloß irgendwie an die Kundendatenbank irgendwie und irgendwie alles. Ja, bloß irgendwie vielleicht an das separate System irgendwie zum Thema irgendwie Zahlungsabwicklung. Das ist, glaube ich, nicht besonders trivial. Dammbruch, also fragt es irgendwie auch irgendwie, was hält mich davon ab oder was sind so meine irgendwie Punkte? Vertrauen weiß ich gar nicht irgendwie, ob das irgendwie ein Vertrauensthema ist. Irgendwie. Also es wäre vielleicht ein Vertrauensthema irgendwie, dass ich mir nicht sicher bin irgendwie, ob mir Lufthansa irgendwie da irgendwie den besten Preis anbietet, weil ich möchte jetzt auch nicht über den Tisch gezogen werden. Sonst irgendwie habe ich halt irgendwie mit irgendwie den Themen häufig ein Problem dahingehend irgendwie, dass irgendwie immer argumentiert wird, Sprache ist unser natürlichstes, komfortabelstes Eingabegerät, irgendwie jeder irgendwie spricht, irgendwie ist alles total leicht und ist total easy. Das klingt irgendwie immer auch ganz gut, wird meiner Meinung nach aber nicht hinterfragt. Weil für mich ist das nicht Quatsch. Ich finde, Sprache ist ein tolles irgendwie Instrument. Es ist irgendwie auch irgendwie eine komfortable irgendwie Form der Bedienung von etwas, wenn das System irgendwie mich so versteht. Und ja, ich kann halt über Siri, Alexa wunderbar irgendwie Musik abspielen lassen. Ich kann den Timer starten lassen. Alles cool. Ich kann vielleicht auch irgendwie eine Lampe steuern. Nur da fängt es ja irgendwie schon irgendwie an, irgendwie, dass ich das erstmal konfigurieren muss. So, den Standard-Lichtschalter muss ich nicht konfigurieren. Wenn ich irgendwie über Lufthansa irgendwie etwas irgendwie buchen möchte über ein Chatbot, muss ich voraussichtlich irgendwie da auch irgendwie erstmal irgendwie zig irgendwie Erlaubnisse irgendwie erteilen und bin dann vielleicht gar nicht mehr irgendwie so weit irgendwie von deinem 8-Stufen-Prozess, den du beschreibst, irgendwie, den ich irgendwie im Web habe. Also worauf will ich irgendwie hinaus irgendwie oder was ist irgendwie ein bisschen irgendwie mein Thema und meine Kritik an der Diskussion? Es wird mir zu schwarz-weiß argumentiert. Ich glaube irgendwie, es gibt ganz viele gute Gründe, gegen Chatbots irgendwie und vielleicht auch gegen irgendwie Voice, irgendwie, weil ich irgendwie andere irgendwie Bedienmuster habe, irgendwie, die für mich irgendwie effizienter irgendwie und schneller sind.
Ja, das sehen wir auch. Also das sehen wir und das denken wir auch genauso. Im Grunde genommen wird es eine 360-Grad-Welt geben von verschiedenen Interfaces und verschiedenen Eingabeformen, die sich je nach dem Kontext des Nutzers abwechseln und ergänzen werden. Und da so saubere Übergaben zu realisieren und die Daten bereitzustellen, das wird die Kür sein. Aber im Reality-Check setzt man sich ins Auto und möchte sich irgendwohin navigieren lassen und gibt die Zieladresse dann per Sprache ein und dann klappt es halt nicht. Dann tippe ich doch wieder ein, was irgendwie schneller geht.
Jo, und selbst irgendwie dieses Eintippen irgendwie ist dann eigentlich schon irgendwie die Hölle, ja? Wenn ich das irgendwie über irgendwie die Buchstabenwahl irgendwie mache. Also irgendwie die implementierte Form der Eingabe ist eine Katastrophe irgendwie, dann will ich es besser machen irgendwie mit Voice und kriege es irgendwie auch nicht hin. Ist natürlich dann irgendwie fragwürdig.
Das ist natürlich der Ist-Zustand und ja. Dass das kommen wird, dass die Sprachsteuerung kommt und zu uns zu einem, auch einem anderen Online-Sein führen wird, bin ich fest überzeugt.
Ich glaube, wir sind da irgendwie am Anfang.
Ja, total.
Also man lernt da jetzt gerade zu. Ich glaube, irgendwie die Systeme irgendwie werden besser. Lassen wir mal alle irgendwie Datenschutz irgendwie und Ethikthemen irgendwie beiseite, irgendwie, aber Google, irgendwie Amazon. Ich habe auch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Siri nochmal irgendwann irgendwie besser oder überhaupt irgendwie gut wird. Die lernen gerade, die werden irgendwie antrainiert. Aber man merkt halt irgendwie auch, irgendwie, das dauert eine Zeit. Ja, also wir haben die ja nicht irgendwie erst seit gestern. So nach den ersten irgendwie 2 Jahren hat man schon irgendwie jubiliert und gesagt, oh, 50 Millionen Nutzer irgendwie in der kürzesten Zeit irgendwie ever irgendwie erreicht. Also diese schönen Grafiken, die man da immer sieht, nimmt ja irgendwie auch. Aber so richtig irgendwie produktiv sind wir damit, glaube ich, irgendwie noch nicht unterwegs. Zumindest nicht irgendwie im Mainstream. Ja, also klar, ja, gibt es irgendwie immer Sachen, irgendwie, wo es absolut irgendwie Sinn macht irgendwie und wo man irgendwie auch produktive Kontexte geschaffen hat, irgendwie, wo dann irgendwie die Sprachsteuerung irgendwie oder halt auch ein Chatbot das Nonplus irgendwie Ultra ist. Aber ich glaube, irgendwie im Mainstream oder kurz vor Mainstream irgendwie sind wir damit noch nicht. Vielleicht fehlt auch noch so was wie so eine Killer-Applikation oder ein, wie sagt ihr dann, irgendwie Killer-Skill oder Killer-Actions?
Also ich muss schon sagen, dass es, naja, also ich würde schon behaupten, dass es im Mainstream angekommen ist, wenn ich mir einfach anschaue, wer besitzt eigentlich alles einen Smart Speaker. Also wenn wir einfach bei den Smart Speakern bleiben, das sehen wir auch in unseren Studien immer. Es gibt mittlerweile über 20 Millionen Smart Speaker allein in Deutschland. Und wir sehen halt auch, dass die Smart Speaker ja durchaus von über 50% der Leute tatsächlich täglich genutzt werden. Und das, du hast richtig angesprochen, es sind halt eher einfache Befehle, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ja, das sind halt Smart-Home-Steuerungen, das Abspielen von Playlisten, dass du mal eine Frage stellst, das sind alles so die Sachen, die halt eben funktionieren und wo du bei der Nutzung nicht frustriert bist. Und das hatten wir auch schon in anderen Folgen besprochen, wie du das auch schon richtig gesagt hast. Sobald die Applikation, eine Voice-Applikation komplexer wird, ist, glaube ich, die Frustrationsgrenze relativ schnell erreicht, weil die Systeme dann halt eben doch nicht so weit sind. Aber ich finde schon, dass jetzt auch die Generation jetzt und wir alle eben mit den Smart Speakern auch weiterhin aufwachsen werden. Und es ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis wir mit den, sei es jetzt Alexa oder Google, auch natürlicher kommunizieren können. Ich glaube, das ist halt auch so eine Herausforderung, dass es halt aktuell wirklich eher einfach noch wie so ein Computerbot wirkt und weniger halt, dass du da mit einer Person sprichst. Aber ich denke mal, dass das kommen wird und würde halt, wie gesagt, behaupten, dass es im Mainstream schon angekommen ist und das auch über alle Altersgruppen hinweg. Das siehst du ja bei meinen Eltern, die nutzen ein Smart Speaker seit 3 Jahren. Ich glaube, gerade für Senioren gibt es da durchaus viele gute Use Cases. Aber ich bin bei dir, dass da sicherlich noch einiges passieren muss, um halt eben, sag ich mal, auch komplexere Situationen damit zu bedienen. Und ja, ich selber sehe es an meinem Nutzungsverhalten auch. Ich mache vieles auch noch über Apps, weil es sind dann irgendwie 3 Klicks, um vielleicht irgendwas zu kaufen, zu buchen. Das dauert dann via Voice tatsächlich halt eben noch länger, weil es die Systeme eben noch nicht hergeben.
Nicht im Mainstream angekommen, meinte ich weniger jetzt irgendwie die Geräte irgendwie und auch diese klassische irgendwie Bedienung, gebe ich dir vollkommen irgendwie recht, ja, dass irgendwie jeder zweite so ein Ding irgendwie hat, mindestens irgendwie eins und irgendwie den Timer darüber stellt, irgendwie Spotify oder irgendwie andere Musik abspielen lässt irgendwie und also diese klassischen oder mittlerweile aktuell noch irgendwie klassischen Use Cases, irgendwie. Aber irgendwie darüber irgendwie hinaus, irgendwie, das meinte ich ja. Also was kommt denn da noch irgendwie? Ich glaube, wenn man irgendwie wirklich an so eine ernsthafte irgendwie Smart Home Steuerung irgendwie denkt, irgendwie als nächste Ausbaustufe, dass es da schon deutlich irgendwie weniger wird. Ja, also irgendwie steuere ich jetzt irgendwie meinen Rasenmäher-Roboter irgendwie darüber. So irgendwie. Oder mache ich irgendwie meine Heizung irgendwie darüber und vielleicht mal irgendwie Licht irgendwie hier an und aus. Irgendwie verstehe ich irgendwie auch noch irgendwie. Aber selbst wenn ich da sage, okay, dann nehmen wir das mal irgendwie dann dazu. In der Interaktion mit irgendwie Unternehmen darüber irgendwie hinaus, was kommt denn da noch? Also wer shoppt darüber irgendwie, wer ruft darüber irgendwie jetzt irgendwie die Lufthansa irgendwie Hotline irgendwie oder irgendwie sonst wen irgendwie an?
Das ist jetzt natürlich total frühphasig noch, aber das ist der nächste Schritt. Also im Grunde genommen, diese tägliche Nutzung und Verbreitung zeigt ja schon die Lust und Leidenschaft an der neuen Technologie und die Bereitschaft, diese auch zu nutzen. Jetzt in der Phase sicherlich in einem Smart-Home-Kontext und kleinen so Micro-Moments im Alltag, dass ich eben meinen Spotify-Podcast starte oder was auch immer. Aber was spricht denn dagegen, mir irgendwie mein Drive Now oder Share Now Car zu reservieren, was in der Nachbarstraße steht, oder meine Lieferando-Bestellung auszuführen oder mir ein Taxi zu ordern, einfach in einem Satz? Und das sind Sachen, die funktionieren heute schon. Und das ist so für mich der nächste Schritt, der kommen wird. Und der wird dann aber auch der wirkt jetzt größer als er ist und bringt dann aber mehr, als man erwartet. Und man kann es auch rollen. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, ich möchte von Berlin nach Hamburg, dann kann ich das Ticket ja einfach über einen Sprachassistenten bestellen oder bestellen lassen. Da muss ich ja jetzt wieder nicht durch diese 10 Steps in der Deutschen Bahn-App mich jonglieren. Ich weiß ja, was ich möchte. Ich möchte bloß das Ticket und dann möchte ich das vielleicht 16 Uhr und ich brauche keine Sitzplatzreservierung. Das ist ja schon, das sind ja schon die Infos, die der Assistent braucht. Aber das ist mal auf jeden Fall sicherlich einmal beim, was dann darüber hinausgeht, das reine Shoppen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte Kleidung bei Zalando bestellen. Das ist natürlich ein anderes Thema. Wo ich ein ganz anderes, ein Discovery Problem, das ich habe, neben dem Vertrauensthema. Aber vielleicht mal, um einen Schritt weiter zu gehen, Carsten, wenn du jetzt drauf guckst zu Sprachassistenten und von das ist Customer Experience, würdest du sehen, dass sich große Plattformen etablieren, also ähnlich wie man es im Mobile-Bereich sieht, dass es dann so mit Android und iOS zwei große Plattformen gibt, die den Markt unter sich aufteilen und dominierend sind, dass das zum Beispiel ein Alexa und ein Google Assistant werden können, oder dass es darüber hinaus noch so Custom Assistants gibt, dass Zalando einen eigenen Assistenten baut, die Lufthansa einen eigenen. Wie ist denn da dein Blick drauf? Hast du da schon eine Meinung zu?
Ich habe frühe Gedanken dazu, ich habe keine feste Meinung. Ich glaube, es spricht irgendwie viel dafür, irgendwie, dass ich, wenn wir die Kombination irgendwie aus Hardware und Software irgendwie uns anschauen. Also wenn wir jetzt irgendwie über das Thema irgendwie Smart Speaker irgendwie im weitesten Sinne irgendwie sprechen als zentrale Hubs irgendwie dieser Voice-Steuerung, dass das die großen Plattformen irgendwie unter sich irgendwie ausmachen werden. Ob das jetzt nur Google irgendwie und irgendwie Amazon irgendwie ist irgendwie oder ob da Samsung noch irgendwie mitspielt, weiß ich nicht. Irgendwie ich halte nicht für ausgeschlossen, irgendwie, dass irgendwie Apple irgendwann vielleicht das Ding irgendwie auch noch irgendwie ausbaut irgendwie und öffnet. Irgendwie, dann hätten wir irgendwie drei. Das wären dann aber mal wieder irgendwie die üblichen irgendwie Verdächtigen. Beobachte das und sehr interessiert, irgendwie zum Beispiel, was die Telekom macht, irgendwie, dass es hier und da irgendwie auch mal irgendwie Überlegungen gibt, irgendwie sowas irgendwie zu machen. Bin da aber nicht so wirklich irgendwie drin. Da könnte mir irgendwie vorstellen, irgendwie, dass das für manche Kundengruppen interessant sein könnte. Also auch bei E-Book-Readern irgendwie mit irgendwie Tolino gibt es ja durchaus irgendwie auch Erfolgsbeispiele, irgendwie, wo man sich gegen größere Anbieter irgendwie behauptet hat. Habe da irgendwie aber noch keine irgendwie feste Meinung zu. Bezogen irgendwie auf irgendwie Unternehmen, also irgendwie Zalando, eigener Voice irgendwie Assistant irgendwie, oder eine Bank, eigener irgendwie Voice Assistant, möchte ich irgendwie fast ausschließen, irgendwie, dass die irgendwie Hardware irgendwie bereitstellen. Und dass die halt eine Konkurrenz irgendwie zu Alexa sein werden. Ich halte aber nicht für ausgeschlossen, irgendwie, dass die Unternehmen auf anderen Plattformen, Kontaktpunkten, auf der eigenen irgendwie Webseite oder vielleicht irgendwie auch irgendwie am Geldautomaten irgendwie oder von mir aus irgendwie auch irgendwie in irgendwie einer irgendwie App auf dem Smartphone entsprechende irgendwie Dienste irgendwie anbieten. Soll ich dann da irgendwie mit irgendwie der Baukom direkt irgendwie chatten oder sprechen kann oder irgendwie mit irgendwie Herrn irgendwie Zalando irgendwie als Shoppingberater oder etwas. Schwierig, ja, weil irgendwie ich muss ja irgendwie über die, also ich, anders ausgedrückt, irgendwie, wo sehe ich die Herausforderung? Die klassischen Spieler, Google mit Android, irgendwie Apple mit iOS, irgendwie Amazon jetzt irgendwie mit irgendwie Alexa, Google wieder irgendwie mit irgendwie den entsprechenden Geräten, haben natürlich so diese Plattformen irgendwie und irgendwie die ersten zentralen irgendwie Interfaces irgendwie in der Hand irgendwie. Und dazu irgendwie werden Unternehmen irgendwie voraussichtlich keine Konkurrenz anbieten können. Die können halt irgendwie immer dann nur irgendwie auf der nächsten Ebene aktiv werden. Oder halt irgendwie auf die Klassiker irgendwie wie Webseite gehen, wo man irgendwie diese Zugangskontrollen irgendwie über irgendwie App Stores, irgendwie Plattformen irgendwie nicht hat, was frei ist.
So ähnlich im Grunde genommen, wie es auch so die Automobilhersteller machen, die dann in ihr Infotainment-System bauen die ja auch verschiedene Assistenten ein. Ne? Die kann man dann, einmal haben sie ihren eigenen, wie auch beispielsweise Hey Mercedes, und können dann halt noch Alexa oder den Google Assistant mit draufbringen.
Ja.
Kann der Nutzer halt wählen, was er nutzt. Ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Devices und den Assistenten an sich. Also ich bin jetzt komplett bei dir. Ich glaube auch, dass jetzt die Smart Speakers sind sicherlich erstmal so eine Vorhut. Und irgendwann, wenn wir dann bei Internet of Things und 5G sind, wird sicherlich der Assistent überall drin sein. Und dann wird es deutlich einfacher für die Unternehmen, ihren eigenen Assistenten anzubieten.
Ja, ich glaube, dass das halt eben auch eine große Herausforderung ist. Jetzt haben wir eben auch so ein bisschen so über die Hardware gesprochen. Wir müssen uns das einfach mal im Alltag angucken. Was sind denn eigentlich so die Geräte, die via Sprachsteuerung bedient werden können oder bereits gesteuert werden können? Sprich, sei es ein Backofen, sei es der Herd, sei es die Kaffeemaschine. Ja, ich glaube schon, dass es gerade für so Unternehmen wie Miele, Bosch, Samsung und Co. extrem spannend ist und sicherlich auch eine sehr große Herausforderung ist. Bauen wir da unseren eigenen Assistenten oder greifen wir halt eben auf bestehende Plattformen zurück? Denn es ist, glaube ich, sicherlich nicht leicht, in den großen Konzernstrukturen so ein Thema anzugehen. Und das finde ich halt auch extrem spannend. Ich glaube, da gibt es viele Pros und Kontras, sag ich mal, für einen eigenen Assistenten. Sicherlich ist es oft erstmal einfacher, auf bestehende Plattformen zurückzugreifen. Aber die Diskussion finde ich halt immer super spannend. Ich denke mal, da könnte man auch noch jetzt stundenlang drüber sprechen. Aber ich glaube, damit müssen sich die Unternehmen halt einfach beschäftigen, weil halt eben durch die Verbreitung der Smart Speaker die Leute sich dran gewöhnen, sag ich mal, via Sprache oder Sprachsteuerung Sachen zu bedienen. Und deswegen, glaube ich, sollten Unternehmen auch jetzt schon anfangen, wenn es halt entsprechend passt oder der Use Case da ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, absolut. Kann ich nur irgendwie unterschreiben, dass man das jetzt irgendwie angehen sollte, dass man jetzt auch die Erfahrungen macht, irgendwie Kompetenzen aufbaut, irgendwie, um es dann auch einfach besser irgendwie abschätzen zu können. Automobil, habt ihr gerade gesagt, irgendwie ist ein spannendes Beispiel. Irgendwie in meiner Praxiszeit eigentlich konstant irgendwie immer für Automobil gearbeitet, irgendwie für verschiedene irgendwie deutsche irgendwie Anbieter. Und als damals irgendwie das Thema irgendwie iPhone irgendwie so aufkam irgendwie und der Erfolg irgendwie im App Store irgendwie deutlich irgendwie wurde, irgendwie wollten die das irgendwie auch. Ne? Aber die haben da irgendwie auch noch irgendwie eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt. Das ist für deutsche Automobilindustrie auch nicht so unüblich. Und fanden das alles Quatsch, ja, und wollten das irgendwie selbst machen, irgendwie, weil die eigenen Navigations- und Entertainment-Systeme irgendwie doch irgendwie viel, viel besser sind irgendwie als das, was man denn da über Google Maps irgendwie oder Apple Karten schon in der Frühphase irgendwie machen konnte. So, und was sehen wir irgendwie heute? Ja, genau wie ihr sagt, irgendwie, dass die irgendwie beide Sachen irgendwie anbieten. Also das eigene hat sich dann halt irgendwie auch nicht irgendwie uneingeschränkt irgendwie durchsetzen lassen. Ich habe also natürlich dann irgendwie meinen eigenen Sprachassistenten vielleicht irgendwie bei Mercedes. Aber vielleicht habe ich auch eine ganze Reihe von Kunden, die sagen, ach, warum irgendwie hier nochmal irgendwie neu lernen? Ich habe doch irgendwie hier mein irgendwie iPhone gekoppelt irgendwie oder mein Android irgendwie und nutze dann irgendwie darüber die Dienste, die da irgendwie installiert sind. Irgendwie, weil da weiß ich, wie ich die bediene, brauche ich mich nicht mehr eingewöhnen, ist sicherer, ist irgendwie kürzer, ist vielleicht irgendwie sogar irgendwie besser irgendwie von der Erfahrung her. Dass man dann da einfach irgendwie offener geworden ist. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ne? Also ob wirklich die Dienste, die wir jetzt irgendwie haben, die großen Plattformen, irgendwie, ob die alles irgendwie beherrschen werden? War eine gute Frage. Da haben wir alle noch keine Antwort drauf.
Ja, Vielleicht da abschließend noch die Frage, und wenn wir jetzt einfach mal in die Zukunft schauen, was denkst du denn persönlich, Carsten, wieso das Interaktionsverhalten zwischen Mensch und Maschine in 10 Jahren sein wird? Was denkst du, wird da noch so kommen? Ja, ich meine, Klaus und ich sprechen ja viel über Voice. Wir denken aber auch, dass halt Voice dann eben nur ein Bestandteil ist und wir in Zukunft viel über Gesten auch steuern werden. Wir sind auch der festen Meinung, dass wir auf Displays nicht verzichten werden können. Was denkst du, wo da die Reise noch so hingehen kann?
Wohin kann die Reise gehen? Ich gucke immer erst so gerne ein bisschen irgendwie zurück. Ja, also wo waren wir irgendwie vor 10 Jahren? Wenn ihr jetzt fragt, wo sind wir irgendwie in 10 Jahren? Und ich glaube, irgendwie vor 10 Jahren waren wir recht genau da, irgendwie, wo wir irgendwie heute sind. Irgendwie nur irgendwie ohne irgendwie Alexa, Siri und Co., irgendwie ohne Smartwatches. Also ohne irgendwie die Voice-Komponente. Dafür hatten wir damals interessanterweise schon eine höhere Bedeutung irgendwie von Gestensteuerung. Wenn auch nur irgendwie auf der Nintendo Wii oder Xbox irgendwie mit irgendwie Kinect irgendwie, aber da gab es ja schon mal irgendwie etwas, mit dem man experimentiert hat. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, von heute dann irgendwie in die nächsten 10 Jahre irgendwie zu schauen, glaube ich irgendwie, dass wir irgendwie erstmal mehr oder minder irgendwie so weitermachen werden, irgendwie wie wir irgendwie heute mit Maschinen interagieren. Stimme ich euch zu. Ich glaube irgendwie, wir werden nach wie vor Tastaturen haben. Ich werde irgendwie Touch-Interfaces haben. Ich werde auch sicherlich noch eine Maus haben. Ich werde irgendwie sowas wie ein Pen irgendwie auch mal haben. Im Kern halt alles irgendwie grafische Oberflächen. Aber natürlich irgendwie wird irgendwie Sprache irgendwie da sein. Irgendwie über, irgendwie mehr irgendwie und bessere Sprachinterfaces. Ich glaube, die Bedeutung von Sprache wird wachsen. Wie viel die von diesem Kuchen irgendwie der grafischen Oberflächen abknapsen kann, weiß ich nicht. Ich bin auch gespannt, irgendwie was dem Kontext irgendwie XR, irgendwie AR noch so kommt. Denke mal, das wird irgendwie Richtung Gestensteuerung irgendwie gehen. Brille auf, irgendwie Hände irgendwie im Raum, irgendwie à la Minority Report, was ja irgendwie auch auf Forschungsergebnissen basiert, irgendwie nicht irgendwie auf Drogen, irgendwie, die der Regisseur da genommen hat oder was. Ja, irgendwie, wie man da irgendwie etwas irgendwie dann irgendwie bedient irgendwie und macht, irgendwie, das halte ich irgendwie vorstellbar. Hängt auch damit zusammen, irgendwie wann sowas kommt. Apple soll irgendwie an so einer AR-Brille irgendwie arbeiten. Heißt es irgendwie seit Jahren. Schauen wir mal. Das kommt mit Sicherheit irgendwie dazu. So, wir werden Touch-Klick-Bedienung reduzieren. Gehe ich fest davon aus. Andere Bedienparadigmen kommen hinzu. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie einen fundamentalen Wechsel geben wird. Habe ich gestern gelesen, irgendwie hier irgendwie Neuralink, irgendwie Elon Musk hat gesagt, irgendwie ja. Apple kann mit so einem Implantat ein Videospiel steuern. Ja, also ich glaube nicht, irgendwie, dass wir irgendwie in 10 Jahren alle Implantate irgendwie im Hirn haben. Und das möchte ich irgendwie ausschließen. Irgendwie. Da möchte ich mich auch festlegen. Vielleicht gibt es da durchaus irgendwie ein paar, irgendwie, vielleicht auch wenn Elon Musk auf dem Weg irgendwie zum Mars ist, irgendwie mit seiner irgendwie Rakete, wünsche ich ihm auch viel Erfolg. Aber ich glaube, irgendwie für du und ich, irgendwie für die, in Anführungszeichen, Normalsterblichen, irgendwie wird das in den nächsten 10 Jahren irgendwie keine Option sein.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, wobei es gerade durch auch Elon Musk getrieben, da ja durchaus schon Szenarien gibt oder er ja quasi auch von sich behaupten würde, dass er sich auf jeden Fall so einen Chip einbauen lassen würde. Ich glaube schon, dass es eine Zielgruppe geben wird, die sowas spannend finden, sich irgendwie einen Chip zum Beispiel an der Hand zu implementieren und dann ist das deine digitale Börse, quasi Geldbörse und dein Ausweis. Ich glaube schon, das wird irgendwann kommen, aber da bin ich bei dir. Das wird sicherlich nicht in den nächsten 10 Jahren sein und ich finde das auch ein schöner Vergleich, wenn man einfach mal 10 Jahre zurückschaut und wo man jetzt ist. Klar gab es Innovationen, aber jetzt auch jetzt nicht die Rieseninnovationen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, uns so einen Chip zu implementieren, dann sehe ich das auch wahrscheinlich eher in 15 bis 20 Jahren. Da muss ich dir recht geben. Carsten, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Themen zu sprechen, auch, sag ich mal, aus einer theoretischen, fachlichen Sicht über diese Themen zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht können wir uns in ein paar Jahren auch nochmal unterhalten und schauen einfach, wie der Stand der Dinge ist. Jedenfalls nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen.
Ich danke euch auch, wünsche euch alles Gute, auch für Beto. Vielleicht können wir uns dann irgendwie in 5 Jahren über unsere Implantate rein mental zusammenschalten irgendwie und irgendwie austauschen und drüber lachen, welchen Quatsch irgendwie ich dir heute von mir gegeben habe.
Wunderbar.
Vielleicht auch nicht.
Spaß gemacht. Danke dir, Carsten.
Tschüss.
Sie hörten Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.